Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe und E-Mails auch. Die Presse nennt ihn Guru der Formulierkunst. Heiko T. Ciesinski ist der Unternehmercoach und Experte zu den Themen Kommunikation, Marketing und Vertrieb. Er ist spezialisiert auf kunden- und nutzenorientierte Formulierungen in der gesamten Geschäftskorrespondenz, wie Werbebriefe, Angebote, Termin- und Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Mahnungen. Egal, ob in Briefen oder E-Mails, egal ob für Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb oder Sekretariat. Sein Ansatz, Kundenbriefe als Liebesbriefe zu sehen, ist neu, einzigartig und trifft den Nerv der Zeit. Kommunikation ist seine Leidenschaft, egal ob in Schriftform oder als gesprochenes Wort. Kommunikation im Vertrieb von Produkten oder Leistungen, Kommunikation im richtigen Umgang mit Kunden bei Reklamationen oder Beschwerden und Kommunikation als erfolgreiche Gesprächsführung mit schwierigen Verhandlungspartnern, egal ob Kunden, Mitarbeiter, Kollegen oder Freunde. Für sein Expertenwissen stehen über 24 Jahre Vertriebserfahrung und Tausende von begeisterten Seminarteilnehmern. Heiko T. Ciesinski ist Trainer, Redner oder wie man heute sagt, Speaker sowie Buchautor. Zu seinen Kunden zählen diverse Berufsverbände, Akademien, Fortbildungseinrichtungen, Handwerksunternehmen, Energieversorger, Banken und Sparkassen sowie das Who is Who der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Mittelstand. Und er ist Herausgeber des Marketing-Podcasts unter www.der-marketing-podcast.com. Schon nach wenigen Wochen auf Platz 2 in der Kategorie Marketing der weltweiten Podomatic-Charts. Und damit bester deutscher Marketing-Podcast mit mittlerweile über 100.000 Abonnenten, Stand Juli 2017. Lassen Sie sich von seiner Begeisterung für Kommunikation und Vertrieb anstecken. Viel Spaß dabei.
Hallo, mein Name ist Heiko Ciesinski, aber du kennst mich ja bereits aus dem Seminar. Diese CD dient dazu, die Inhalte des Seminars, Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe und E-Mails auch, zu vertiefen. Dazu solltest du diese CD immer mal wieder im Auto, beim Sport, beim Zähneputzen oder beim Spülmaschine ausräumen hören. Also da, wo du sonst Musik hörst. Je öfter du diese CD hörst, umso mehr wirst du die Inhalte verinnerlichen und umso schneller wirst du noch erfolgreicher in deiner Korrespondenz an deine Kunden. Hilfreich ist auch, so sagen es zumindest meine Seminarteilnehmer, wenn du dich für den E-Mail-Kurs auf www.kundenbriefe-sind-wie-liebesbriefe.de anmeldest.
Aber warum überhaupt Liebesbriefe an Kunden schreiben?
Wie würdest du einen Liebesbrief an deine Liebste oder deinen Liebsten schreiben? Gefühlvoll, persönlich und individuell abgestimmt auf die Empfängerin oder den Empfänger? Oder würdest du den Begriff Liebesbrief bei Google eingeben und dann einen der angezeigten Texte einfach abschreiben? Oder würdest du vielleicht einfach den Brief an die Vorgängerin nehmen, den Brief kopieren und einfach nur den Namen austauschen? Und fertig ist der perfekte Liebesbrief? Auf diese Idee würde hoffentlich niemand kommen. Bei Menschen, deren Herz wir gewinnen wollen, geben wir uns etwas mehr Mühe und benutzen keinen Standardbrief. Logisch. Aber wie ist das denn bei deinen Kunden? Wie läuft das denn da, wenn du ein Angebot versendest? Benutzt du dann nicht auch ein Standardschreiben, welches du schon zigmal benutzt hast und tauscht einfach nur den Namen aus? Und geht es beim Kunden nicht auch darum, ihn, seine Überzeugung, ja auch sein Herz zu gewinnen? Macht es nicht Sinn, sich auch hier etwas mehr Mühe zu geben? Ich finde ja. Menschen sind emotionale Wesen, auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird. Wenn du die Wahl hast, das gleiche Produkt für 1050 Euro bei einem freundlichen Menschen oder für 1000 Euro bei einem unfreundlichen Menschen zu kaufen, wie würdest du dich entscheiden? Fast 90% meiner Seminarteilnehmer entscheiden sich für den freundlichen Menschen. Auch wenn sie am Ende ein paar Euro mehr zahlen. Stell dir vor, die Geschäfte laufen gut und du gehst am Wochenende gut gelaunt einkaufen. Dann siehst du ein paar schicke und außergewöhnliche Schuhe. Wenn du diese Schuhe jetzt kaufst, hast du dann emotional oder rational entschieden? Wir entscheiden emotional und begründen uns den Kauf sehr oft rational mit dem Argument, dass wir eine Sache oder ein Produkt unbedingt benötigen. So wie wir die Schuhe kaufen, weil sie perfekt zu unserer neuen Jeans passen. Oder einfach ein absolutes Schnäppchen waren. Oder irgendein anderes passendes Argument. Hast du zufriedene Kunden? Was heißt überhaupt zufrieden? Zufrieden heißt Erwartung erfüllt. Nicht mehr und nicht weniger. Und Kunden, deren Erwartung nur erfüllt wurde, sind offen für Angebote vom Wettbewerber. Ziel muss es aber sein, Kunden so zu binden, dass sie gar nicht an einen Wechsel denken und darüber hinaus noch Weiterempfehlungen aussprechen. Es reicht heute nicht mehr aus, Kunden einfach nur zufriedenzustellen. Denk mal an ein Restaurant, eine Kfz-Werkstatt, einen Kinofilm, einen Arzt oder was auch immer du zuletzt weiterempfohlen hast. Warst du da nur zufrieden in dem Sinne, dass deine Erwartungshaltung erfüllt wurde? Oder war es etwas mehr? Wurde deine Erwartungshaltung übertroffen? Weil etwas mehr geleistet wurde? Weil etwas anders gemacht wurde als in der Branche üblich? Anders als du als Kunde es erwartet hast? Oft ist es nur eine Kleinigkeit, eine Geste, einfach nur die Freundlichkeit oder das Lächeln einer Mitarbeiterin, welches uns so begeistert, dass wir ein Geschäft oder einen Dienstleister wieder aufsuchen und sogar weiterempfehlen. Kennst du so etwas? Und genau hier setzen wir an, mit der neuen Art, Briefe und E-Mails an Kunden zu schreiben. Kunden und auch die, die erst noch Kunden werden wollen, also Interessenten, erwarten in der Korrespondenz nichts Besonderes. Sie kennen nur Standard, langweilige 0815-Schreiben, egal ob Brief oder E-Mail. Und wenn du hier nur ein paar Kleinigkeiten änderst, so fällst du gleich positiv auf und stichst aus der Masse der langweiligen Briefe und E-Mail-Schreiber heraus. Und du begeisterst deinen Leser mit einem neuen Stil und bleibst so im Gedächtnis deines Interessenten und Kunden. Und wenn du jetzt nicht nur anders, sondern auch noch emotional schreibst, also nicht nur auf der sachlichen Ebene bleibst, dann wirst du deinen Kunden auch erreichen und ihn dazu bringen, das zu tun, was du möchtest. Zum Beispiel, dir einen Auftrag zu geben. Viele Angebote, nicht nur in technischen und handwerklichen Bereichen, sind eine Auflistung von Positionen und von Daten und Fakten, rational und langweilig. Diese Angebote werden meist über den Preis verloren. Wenn du es hier schaffst, deinen Kunden über die Vorteile emotional zu gewinnen, dann hast du gewonnen und gewinnst den Auftrag deines Kunden. Und genau das ist das Ziel deiner neuen Schreibweise im Stile der Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe. Und all das gerade Gesagte gilt nicht nur für Interessenten und Kunden. Es gilt für alle Adressaten von Schreiben, also genauso für Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, Bekannte und selbstverständlich auch für die Empfängerin oder den Empfänger eines Liebesbriefes im klassischen Sinne.
Und nun zu den Inhalten und Bausteinen eines Liebesbriefs an deinen Kunden.
Die wichtigste Regel im Schriftverkehr. Und wenn du nichts außer dem Seminar mitgenommen hättest, außer der wichtigsten Regel, du könntest dir den Rest daraus ableiten. Die wichtigste Regel stammt von einem der größten deutschen Dichter und Denker. An wen denkst du ganz spontan? Er hat diesen Satz damals vor über 250 Jahren zu seiner Schwester gesagt. Seine Schwester meinte, sie könne keine Briefe schreiben. Und er sagte zu ihr, sie solle einfach so schreiben, wie sie spricht. Und dann würde es mit einem guten Brief schon klappen. Okay, Johann Wolfgang von Goethe hat es etwas geschwollener ausgedrückt. Die Botschaft bleibt trotzdem. Schreibe so, wie du sprichst, nur sorgfältiger. Wenn du also künftig mal nicht weißt, wie du etwas am besten formulieren sollst, dann überlege dir, wie du es formulieren würdest, wenn der Kunde vor dir steht oder du ihn am Telefon hast. Interessanterweise wissen wir da immer, wie wir etwas ausdrücken. Nur beim Schreiben brechen wir uns einen ab und verstellen uns. Kennst du folgende Situation? Du telefonierst mit einem Menschen und es ist ein sympathisches Gespräch. Vielleicht habt ihr sogar miteinander gelacht. Und nun erhältst du eine E-Mail von deinem Gesprächspartner und du denkst, diese E-Mail kann unmöglich von ihm sein. Sie ist so ganz anders. Sie passt gar nicht zu dem Menschen, mit dem du gerade gesprochen hast. Kennst du so etwas? Ich ja, zur Genüge. In einem Brief und auch in einer E-Mail geht es darum, den anderen für dich zu gewinnen, ähnlich wie in einem Verkaufsgespräch. Bleibe deshalb auch in der Korrespondenz authentisch und verstell dich nicht. Bringe stattdessen deine Persönlichkeit in deine Schreiben hinein. Denn mit deiner Persönlichkeit gewinnst du deine Kunden. Auch und gerade in Briefen und E-Mails. Weil diese Persönlichkeit nämlich bei den meisten deiner Wettbewerber fehlt. Wichtig ist natürlich, dass du Vorgaben zum Corporate Identity deines Arbeitgebers einhältst. Schauen wir uns nun einmal ein paar Bausteine eines Briefs bzw. einer E-Mail an. Grundsätzlich gilt, die Regeln sind die gleichen für Briefe als auch für E-Mails. Denn ein Angebot bleibt ein Angebot und eine Rechnung bleibt eine Rechnung, egal wie du sie verschickst, ob per Brief oder per E-Mail. Das Schreiben bleibt gleich, nur der Weg ist ein anderer. Und am Anfang war der Brief. Die Betreffzeile. Die Betreffzeile hat eine besondere Bedeutung. Da sie am Anfang eines Briefes steht, abgesehen von Anschrift und Datum, sticht sie allein schon aus diesem Grunde besonders heraus. Dies wird durch den Fettdruck noch unterstrichen. In der E-Mail gilt dies umso mehr, weil es je nach Provider oder Einstellung der Ansicht das Einzige ist, was man von der E-Mail sieht. Die Betreffzeile dient sowohl in Brief als auch E-Mail als Zusammenfassung des Geschriebenen. Sie soll den Leser darüber hinaus neugierig machen und Interesse wecken, sodass der Leser den Brief liest und die E-Mail öffnet. Bei der E-Mail kommt noch die Suchfunktion hinzu. Zusammenfassen und neugierig machen hört sich vielleicht erst einmal widersprüchlich an, ist es aber gar nicht. Nehmen wir eine oft benutzte Betreffzeile in einem Angebot. Meist lautet sie Angebot. Zusammenfassung, ja. Neugierig machen und Interesse wecken, naja. Wie könnte diese Betreffzeile nun für einen Bauunternehmer lauten, der ein Angebot für den Bau eines Hauses abgibt? Ihr Lebenstraum wird Realität oder Ihre eigenen vier Wände, haben Sie den Umzugswagen schon bestellt? Oder für den Bau einer neuen Fertigungshalle? Mehr Platz für Ihre neue Fertigungsstraße? Oder die Geschäfte laufen gut, Ihre neue Halle steht bald gut? Bei einem Maler für den Anstrich eines Wohnzimmers, frische Farbe für Ihr Lieblingszimmer oder Pinsel und Farbeimer stehen schon bereit? Oder für ein Küchenstudio, kochen Sie demnächst wie die Profis? Oder freuen Sie sich schon auf Ihr erstes Mal? Für ein Autohaus, Ihr Traum auf vier Rädern wartet schon auf Sie? Oder oben ohne, für ein Cabrio? Für den IT-Dienstleister, Zeit und Geld sparen durch schnelle Internetverbindungen? Oder wir sind auch am Wochenende für Sie da? Oder für einen Anlageberater? 10 Jahre eher in den Ruhestand oder auch im Ruhestand genügend Geld haben? Für eine Steuerberaterin Zeit sparen und Nerven schonen oder nutzen Sie Ihre Zeit besser als für Ihre Steuererklärung? Und eine Formulierung, die immer geht, egal für welche Branche, worum geht es denn eigentlich in einem Angebot? Es geht darum, dem Interessenten eine Entscheidungshilfe zu geben, warum er mit dir zusammenarbeiten soll, richtig? Dann nimm diese Formulierung doch als Betreffzeile und schreibe, warum sie mit uns zusammenarbeiten sollten oder warum sie sich für uns entscheiden sollten. Die Anrede. Den meisten meiner Seminarteilnehmern war es ohnehin schon klar, sehr geehrt, als Anrede geht gar nicht. Zum einen spricht kein Mensch so oder hast du schon jemals zu einem deiner Kunden oder die, die es erst noch werden sollen, gesagt, sehr geehrter Herr Clever, schön, dass Sie heute zum Termin gekommen sind. Ich vermute eher nicht. So spricht kein Mensch. Der gesprochene Gruß lautet nun mal, guten Tag. Und genauso solltest du auch deinen Leser anschreiben. So mancher meint, dass diese Anrede nicht höflich genug sei. Dies würde dann aber doch auch bedeuten, dass wir mit dieser Anrede in der gesprochenen Form ebenfalls unhöflich wären. Und diesen Gedanken kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der Gruß Guten Tag ist angemessen, passend und keinesfalls unhöflich, weder in der Sprache und natürlich auch nicht in Briefen und E-Mails. So mancher Seminarteilnehmer meint, dass man insbesondere in Briefen distanzierter bleiben müsste. Die Geschäftskorrespondenz sei nun mal so. Aha. Frag dich mal jetzt gerade selbst, wie man dich als Kunde gewinnt. Wenn man Distanz aufbaut oder wenn man eine persönliche Beziehung zu dir aufbaut. Die meisten werden wohl zur zweiten Aussage tendieren und dies ist auch meine Erfahrung aus über 24 Jahren Vertrieb. Geschäfte werden mit Menschen gemacht und diese wollen persönlich angesprochen werden. Und warum soll es in Briefen und E-Mails jetzt gerade anders sein als in einem Verkaufsgespräch von Angesicht zu Angesicht? In einem Brief oder einer E-Mail geht guten Tag immer. Damit machst du nichts verkehrt und alles richtig. Bei einer E-Mail kannst du deine Anrede mit guten Morgen am Vormittag auch ruhig auf die Tageszeit abstellen. Viele meiner Seminarteilnehmer benutzen auch das Hallo, während einige sagen, dies wäre zu salopp für die Geschäftskorrespondenz. Hast du deinen Kunden schon mal mit Hallo am Telefon begrüßt? Und was am Telefon geht, geht auch beim Schreiben. Manche wollen die Anrede Hallo davon abhängig machen, dass ihr Gegenüber sie als erstes benutzt. Nur, wenn dein Gegenüber genauso denkt wie du, dann seid ihr in 10 Jahren immer noch beim sehr geehrt. Trau dich einfach, denn wahrscheinlich bist du im persönlichen Gespräch ja auch etwas lockerer mit deinen Kunden. Salopp, also formlos, locker, ja. Flapsig, also unhöflich, respektlos, ganz klar nein. Vielen Dank zum Einstieg. Bezugnehmend auf unser oben genanntes Telefonat teilen wir Ihnen mit. Oder wir schicken Ihnen in der Anlage die gewünschten Unterlagen. In der Anlage hast du vielleicht deine Freundin oder Frau bzw. deinen Freund oder Mann oder vielleicht auch beide geküsst, aber dort liegen hoffentlich nicht die Unterlagen deines Kunden. Langweiligere Einstiegsformulierungen als diese beiden gibt es wohl kaum. Altbacken und Standard im Behördendeutsch. Für Behörden völlig okay, für moderne, kundenorientierte Unternehmen geht dies überhaupt nicht. Die Einstiegsformulierung, die immer geht, kennst du aus deiner guten Kinderstube. Sag doch einfach erstmal Danke. Bedank dich für das Interesse an deinem Unternehmen oder deinen Produkten oder bedank dich für das Telefonat mit deinem Kunden. Durch ein Adjektiv wie freundlich, angenehm oder sympathisch bekommt die Formulierung "Vielen Dank für das Telefonat mit Ihnen" eine viel persönlichere Note. Und "Vielen Dank für das sympathische Gespräch" klingt doch auch viel sympathischer. Sie statt wir. Wer steht bei einem Liebesbrief im Mittelpunkt? Na klar, der oder die Liebste, logisch. Und wer sollte bei einem Brief, zum Beispiel einem Angebotsbegleitschreiben, an deinen Kunden im Mittelpunkt stehen? Und wer steht in den meisten Schreiben tatsächlich im Mittelpunkt? Wir schicken Ihnen, wir bieten Ihnen, wir benötigen von Ihnen. Und der Klassiker schlechthin, wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Wir und nochmals wir. Statt nur von uns zu reden, sollten wir die wichtigste Person in einem Schreiben an den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und das ist wer? Richtig, der Kunde. Schreibe also künftig Sie statt wir. Man spricht vom Sie-Stil statt des Wir-Stil. Und so wird aus "Wir schicken Ihnen das Angebot", "Sie erhalten das Angebot". Und aus "Wir benötigen die folgenden Unterlagen", "Bitte senden Sie uns die folgenden Unterlagen". Und aus "Wir bieten Ihnen an", "Profitieren Sie von". Um den Klassiker "Wir freuen uns auf Ihren Auftrag" hier zu erklären, müsste ich etwas weiter ausholen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber wie du mit einer kundenorientierten Formulierung hier ein dickes, fettes Ausrufezeichen setzt, das haben wir im Seminar ausführlich besprochen und es steht ja auch in deinem Skript. Der Perspektiventest. Ob ein Brief oder eine E-Mail kundenorientiert geschrieben ist, das kannst du mit dem Perspektiventest mal eben ganz schnell selbst überprüfen. Zähle in dem Schreiben nur die Wörter Sie und Wir, bitte nicht die Wörter Ihnen oder uns und vergleiche dann die Anzahl miteinander. Das Verhältnis Sie zu Wir sollte 3:1 lauten oder ein Vielfaches davon. Dann steht der Kunde im Mittelpunkt. Es geht nicht darum, dass in deinen Schreiben nun nie wieder das Wörtchen Wir oder Ich verwendet werden darf. Es geht um das richtige Verhältnis mit einem deutlichen Übergewicht beim Sie. 3:1 6:3 oder 9:3. Und bei 9-mal sie ist es dann am Ende auch egal, ob du 3-mal, 4-mal oder 5-mal wir verwendest. Also bitte nicht mit dem Rechenschieber drangehen, einfach den Adressaten in den Mittelpunkt stellen und den Sie-Stil anwenden. Nutzenorientiert formulieren. Stell dir vor, du gehst gleich zum Angeln. Würdest du dann Erdbeeren mitnehmen? Ja, vielleicht, um sie dann selbst beim Angeln zu essen. Aber sicherlich nicht, um damit die Fische zu ködern, denn Fische mögen keine Erdbeeren. Du würdest vermutlich das auf den Haken packen, was Fische gerne mögen. Würmer oder kleine Köderfische, je nachdem, wonach du angeln willst. Was beim Angeln jedem sofort einleuchtet, wird bei Kunden sträflich vernachlässigt. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und genauso muss der Köder deinem Kunden schmecken und nicht dir, wenn du etwas von deinem Kunden möchtest. Und der Köder, um den Kunden für dich zu gewinnen, ist der Nutzen, den der Kunde hat, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Wenn dein Kunde etwas tun soll, dann frage dich, was er davon hat und formuliere entsprechend. Dein Kunde soll dir Unterlagen für ein Projekt zusenden, dann sage ihm, was er davon hat, wenn er die Unterlagen bis zu einem bestimmten Datum zurückschickt. Ein Vorteil könnte beispielsweise sein, dass er sein Projekt dann zu seinem Wunschtermin beendet hat. Also statt "Bitte schicken Sie uns die folgenden Unterlagen", besser "Damit wir direkt starten können und Sie Ihre Anlage zum Wunschtermin in Betrieb nehmen können, senden Sie uns bitte die folgenden Unterlagen." Positiv und lösungsorientiert. Denke jetzt mal nicht an einen pinkfarbenen Eisbären auf einer einsamen Eisscholle. Und was hast du gerade vor deinem geistigen Auge? Genau, vermutlich genau den pinkfarbenen Eisbären auf der einsamen Eisscholle. Aber warum? Du solltest doch nicht daran denken. Wenn das nur so einfach wäre, an etwas nicht zu denken. Unser Gehirn kennt die Wörter nicht oder kein nicht. Mit Verneinungen kann unser Gehirn nichts anfangen. Dies führt dazu, dass unser Gehirn sich den pinkfarbenen Eisbären vorstellt, trotz des Wortes nicht. Das heißt, das, was nicht beabsichtigt ist, wird so genau zum Inhalt der Vorstellungskraft. Auch wenn der Eisbär vermutlich relativ wenig mit deinem Geschäft zu tun hat, so begegnet uns dieses Phänomen recht häufig in der Korrespondenz. Wir drücken viele Dinge als Verneinung aus, auch wenn es positiv viel einfacher wäre. Das Produkt XY ist zurzeit leider nicht lieferbar. Und nun? Den Kunden, der dieses Produkt bestellt hat, interessiert jetzt in erster Linie, wie es weitergeht. Wann ist das Produkt wieder lieferbar? Wann bekommt er es? Oder welches Produkt kann er stattdessen nehmen? Wie wäre es mit dieser Formulierung? Das Produkt XY ist aufgrund der hohen Nachfrage ab dem 27. Oktober wieder verfügbar. Probieren Sie doch stattdessen das Produkt ABC. Ein weiterer Vorteil dabei ist, zeige deinem Kunden Lösungen auf, statt zu sagen, was nicht geht. Wenn Sie uns die Unterlagen nicht bis zum 24.12. zurücksenden, können wir den Fertigstellungstermin nicht einhalten. Interessiert deinen Kunden das wirklich? Interessiert ihn wirklich, was wann, warum nicht geht? Oder interessiert ihn vielmehr, was geht? Wenn Sie uns die Unterlagen bis zum 24. Dezember zurücksenden, garantieren wir Ihnen den Fertigstellungstermin. Und noch besser? Du stellst den Vorteil nach vorne, statt deinem Kunden erstmal eine Aufgabe zu geben. Und er hört dir zu. Seine Ohren werden durch den Vorteil gespitzt und weit geöffnet. Wir garantieren Ihnen den Fertigstellungstermin, wenn die Unterlagen am 24. Dezember bei uns sind. Formuliere positiv und lösungsorientiert und die Menschen lesen deine Schreiben. Überzeugend und bestimmt statt Konjunktiv. Der Konjunktiv ist die Möglichkeitsform, etwas, was sein könnte, aber nicht sein muss. Er wirkt eher zögerlich und unsicher. Wenn du sicher, selbstbewusst und überzeugend herüberkommen möchtest, dann verzichte auf den Konjunktiv. Würde, könnte, hätte werden gerne in der Korrespondenz benutzt, ohne dass die meisten sich vermutlich Gedanken über die Bedeutung gemacht haben. Wir könnten die gewünschte Anzahl liefern, wenn sie bis zum 13.09. bestellen. Lässt offen, ob du tatsächlich lieferst. Du könntest es, aber tust du es auch? Bestellen Sie bis zum 13. September und Sie erhalten die gewünschte Anzahl. Klingt wesentlich verbindlicher und überzeugender. Aktiv statt passiv. Im Passiv wird der Handelnde verschwiegen. Der Satz, das Gerät wurde angeschlossen, verschweigt, wer das Gerät angeschlossen hat und wer dafür gesorgt hat, dass der Kunde die Vorteile des Gerätes überhaupt nutzen kann. Und solch gute Nachrichten solltest du deinem Leser nicht verschweigen. Sag doch, dass du es warst. Wir haben das Gerät angeschlossen. Ab sofort profitieren sie von. Sätze und Texte im Aktiv statt im Passiv sind viel spannender zu lesen. Verben statt Hauptwörter. Gleiches gilt für Sätze mit Verben statt Hauptwörtern. Hauptwörter enden auf Unk, Heit, Keit und finden oft Verwendung in Behördenbriefen. Verwende stattdessen besser Verben. Verben hießen früher bei uns in der Schule auch Tu-Wörter. Und diese Bezeichnung verdeutlicht auch gleich die höhere Aktivität und Dynamik im wahrsten Sinne des Wortes. Was klingt besser? Nehmen Sie die Überweisung vor oder bitte überweisen Sie den Betrag? Und welchen Satz würdest du sagen, wenn der Kunde vor dir steht? Sätze mit vielen Hauptwörtern klingen steif und ungelenkig. So spricht kein Mensch. Und dies belegt dann wiederum auch die wichtigste Regel beim Schreiben: Schreibe so, wie du sprichst und benutze Verben statt Hauptwörter. Floskeln. Floskeln sind inhaltsleere Begriffe und machen ein Schreiben langweilig. Dies sind so Worthülsen wie in der Anlage, beiliegend, anliegend, anbei, die wir schon zigfach in Briefen und auch in E-Mails gelesen haben und die wir deshalb schon kaum mehr wahrnehmen. Altbacken, Standard, 0815 und langweilig. Und warum schreiben wir dann so? Weil man halt so schreibt. Weil wir es so gelernt haben. Weil wir es immer so gemacht haben. Die meisten machen sich da relativ wenig Gedanken. Und genauso beiläufig, wie wir schreiben, lesen wir diese Floskeln auch, wenn wir sie denn lesen. Meist überlesen wir sie und nehmen sie gar nicht wirklich wahr. Floskeln sind meist überflüssig. Denn dass du deinem Kunden Unterlagen in einem Brief als Anlage oder beiliegend mitgeschickt hast, das wird dein Kunde auch sehen, zumal er vermutlich genau auf diese Unterlagen gewartet hat. Und wahrscheinlich sind die Unterlagen, zum Beispiel ein Angebot, genau der Grund, warum du deinem Kunden überhaupt diesen Brief schickst. Und genauso überflüssig sind deshalb auch so Formulierungen wie hiermit und mit diesem Schreiben. Ja, mit welchem Schreiben denn sonst? Gleiches gilt für die E-Mail, wo oft von meinen Teilnehmern der Einwand kommt, dass so mancher Adressat den Anhang übersehen könnte. Dann gib doch einfach einen indirekten Hinweis auf die beigefügten Unterlagen. Schreib doch, weitere Vorteile finden Sie im Angebot auf Seite 3. Dann weiß auch wirklich jeder, da muss noch etwas sein. Auch beliebt sind die Formulierungen bezugnehmend und wie besprochen. Auch hier bin ich mir ganz sicher, dass dein Gesprächspartner sich erinnert, dass ihr vorher etwas besprochen habt. Oder das oben genannte Telefonat, meist noch mit O.G. abgekürzt, welches sich dann auf die Betreffzeile bezieht, wo dann so etwas steht wie unser Telefonat vom. Ja bitte, auf welches Telefonat soll sich dieses Schreiben denn nun beziehen, wenn nicht auf das in der Betreffzeile angesprochene Telefonat? Und genau deshalb ist das oben genannte Telefonat genauso überflüssig wie langweilig. Bitte benutze es nie mehr, bitte. Fragezeichen und Co. Neben Punkt und Komma gibt es noch viele weitere Satzzeichen, die wir viel zu selten einsetzen. Ich liebe das Fragezeichen, weil es den Leser gleich in den Text hineinzieht. Da wir gelernt haben, Fragen, die uns gestellt werden, zu beantworten, beschäftigt der Leser sich gedanklich mit deiner gestellten Frage und ist ganz automatisch in deinem Text drin. Fragen sind perfekt geeignet für die Betreffzeile. Genauso gut aber auch als Einstiegssatz oder als Ausstiegsfrage wie: Sie haben Fragen? Gerne, dann kommen Sie auf mich zu. Benutze an geeigneten Stellen das Ausrufezeichen, um wichtige Aussagen zu untermauern, wie wichtige Info. Auch mit dem Gedankenstrich, dem Doppelpunkt und den Auslassungszeichen schaffst du es, wichtige Passagen und Aussagen ganz besonders zu betonen. Außerdem wird das Auge des Lesers von diesen Zeichen wie ein Magnet angezogen, da sie im Vergleich zu Punkt und Komma eher selten vorkommen. Und alles, was ungewöhnlich ist, fällt halt auf. Die Grußformel. Bei der Grußformel ist es so ähnlich wie mit der Anrede. Jeder weiß, dass es nicht besonders einfallsreich ist, mit freundlichen Grüßen zu schreiben. Und trotzdem tun es die meisten. Sagte ich, nicht besonders einfallsreich? Ich meinte natürlich besonders langweilig. In fast 90% der deutschsprachigen Briefe und E-Mails finden wir diese Formulierung. Auffallen geht anders. Um es deutlich zu sagen, natürlich ist es nicht falsch, so zu grüßen. Es ist nur langweilig und 0815 Standard. Es schreibt halt fast jeder so. Als modernes, kundenorientiertes Unternehmen solltest du etwas kreativer sein. Und dabei gibt es hier so viele Möglichkeiten, es anders und damit besser zu machen. Ob du nun viele Grüße, beste Grüße oder mit besten Grüßen schreibst, ob du den sonnigen Gruß wählst, egal. Hauptsache anders als die anderen, anders als der Leser es erwartet. Probier doch mal den saisonalen Gruß aus, ob frühlingshaft, sommerlich, herbstlich, winterlich oder weihnachtlich, da geht so vieles. Oder du schickst Grüße aus deiner Stadt, also beispielsweise sonnige Grüße aus Haltern am See. Oder noch besser, in die Stadt deines Kunden, wie viele Grüße nach Herten. Oder du nimmst eine Besonderheit einer Stadt in die Grußformel auf, wie bei beste Grüße in die Barbarossa-Stadt Gelnhausen. Statt zu grüßen, kannst du auch etwas wünschen, zum Beispiel ein schönes Wochenende. Oder einen guten Start ins Wochenende. Oder einen guten Start in die neue Woche. Auch hier merkst du wieder, dass wir die wichtigste Regel anwenden. Schreibe so, wie du sprichst. Denn so manche Grußformel kennst du vielleicht aus persönlichen Gesprächen mit deinem Kunden. Zum Beispiel, wenn du deinen Kunden am Telefon verabschiedest. Sollte dein Gegenüber kurz vor seinem Urlaub stehen, was würdest du ihm dann wünschen? Na klar, einen schönen Urlaub. Würdest du dies denn auch in einem Geschäftsbrief oder einer geschäftlichen E-Mail schreiben? Jetzt nach dem Seminar wahrscheinlich ja. Die PS-Zeile. Die PS-Zeile kennen meist nur diejenigen, die mal auf einer Schreibmaschine das Schreiben gelernt haben. Und die anderen kennen eine Schreibmaschine vielleicht nur aus dem Museum. Das PS steht für Postscriptum und für die Nichtlateiner unter uns, es heißt nach dem Geschriebenen. Ursprünglich hat man das PS verwendet, wenn man etwas vergessen hatte. Auf der Schreibmaschine hatte man nämlich nur zwei Möglichkeiten, das Vergessene einzufügen. Entweder den kompletten Text neu schreiben, und wer das mal gemacht hat, weiß, welche Freude das ist. Und die zweite Möglichkeit war die, das Vergessene am Ende des Blattes hinter dem PS einzufügen. Und natürlich geht es heute im Computerzeitalter viel einfacher und schneller. Also, wozu braucht man heute das PS? In einem wissenschaftlichen Test wurde festgestellt, dass die PS-Zeile besonders wahrgenommen wird, wenn sie denn vorhanden ist. Der Blick des Lesers geht in einer Schleifenbewegung über den Brief und nimmt so die PS-Zeile, die zwei Zeilen unter der Signatur steht, ganz besonders wahr. In jedem guten Werbebrief wirst du heute eine PS-Zeile finden. Manchmal heißt sie nur anders. Und in diese PS-Zeile kommen dann wichtige Informationen, die du deinem Adressaten mitteilen möchtest. Das können Infos sein, die sich auf den Inhalt des Briefes beziehen. Bei einem Angebot beispielsweise könnte dies eine Frist sein, bis zu dem dieses Angebot gültig ist. Manchmal steht dort auch ein besonders günstiger Preis. Manche nennen es dann Rabatt. Naja, was ich von Rabatten halte, das erfährst du im Seminar Verkaufen ist wie Flirten oder im Seminar höhere Preise durchsetzen. Aber du kannst auch andere wichtige Infos dort hineinschreiben. Ob das der Hinweis auf ein anderes Produkt ist, welches für den Kunden interessant sein könnte, Stichwort Cross-Selling oder die Empfehlung eines Geschäftspartners oder der Hinweis auf eine neue Internetseite oder die neue Facebook-Seite oder Kundenreferenzen zur Unterstützung deines Angebotes oder du gibst einen Hinweis auf offene Stellen in deinem Unternehmen oder auf Ausbildungsplätze. Denn für manche Unternehmen ist es heute schwieriger, gute Mitarbeiter, Fachkräfte oder Auszubildende zu finden, als neue Kunden zu gewinnen. Weitere Tipps dazu erhältst du auch im Seminar dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und wenn es dir genauso geht wie mir und der Begriff PS-Zeile für dich ein wenig angestaubt und antiquiert klingt, dann überleg dir doch einfach einen anderen Namen. Ich nehme gerne die Redewendung Ach ja, so als wenn ich noch etwas ganz Wichtiges erwähnen wollte, was ich doch fast vergessen hätte. Genauso gerne benutze ich das Wort übrigens. Viele Seminarteilnehmer benutzen so Formulierungen wie Tipp, unser Tipp, Expertentipp oder bitte beachten Sie, Achtung und viele, viele mehr. Auch da hast du in deinem Seminarordner genügend weitere Formulierungsbeispiele. Schau einfach mal hinein. Du kannst auch jegliche Einleitung am Anfang weglassen. Allein durch die räumliche Absetzung vom Text fällt diese Zeile schon auf. Wenn du sie jetzt noch fett druckst, dann wird sie wirklich jeder wahrnehmen.
Ein paar besondere Schreiben.
Das Angebotsbegleitschreiben. Bitte versende keine Angebote mehr ohne das Begleitschreiben. Das Begleitschreiben gibt dem Interessenten die wichtigsten Infos auf einen Blick. Es sind die Gründe, warum er sich für dein Angebot entscheiden soll. Du kennst dieses Begleitschreiben, wenn du mal irgendwann eine Bewerbung geschrieben hast. Da ist immer ein Anschreiben mit dabei, damit der Personalchef sich hier schon einen ersten Eindruck verschaffen kann. Und oft genug wird darüber schon die Entscheidung getroffen, auf welchen Stapel die Bewerbung kommt. Nächste Runde oder Rücksendung. Genauso ist es auch bei den Angeboten, die dein Kunde von mehreren Unternehmen angefordert hat. Auch dein Kunde selektiert über das Anschreiben. Insbesondere dann, wenn die Angebote weitgehend gleich sind, was Leistungen und Preise betrifft. Mit einem guten Angebotsbegleitschreiben hebst du dich von deinen Wettbewerbern ab und gewinnst mehr Aufträge. Und so wie es bei der Bewerbung einen festen Aufbau gibt, so halte dich bitte auch unbedingt an den besprochenen Aufbau unseres Angebotes. Gehe auf die Vorteile des Angebots für deinen Kunden ein und stelle diesen Nutzen in einer tabellarischen Aufzählung dar. Und baue unbedingt die Referenzen und Kundenstimmen in dein Angebot mit ein. Sie sind das stärkste Verkaufsargument. Und du hebst dich damit von deinen Wettbewerbern ab, denn die wenigsten setzen Referenzen vertriebsorientiert ein, weil sie glauben, sie kommen auch ohne aus. Ein teurer Trugschluss. Und denke an die Transparenz und Aussagekraft deiner Kundenstimmen. Und dann wird deine Erfolgsquote bei den erteilten Aufträgen auch deutlich nach oben gehen. Zumindest sagen mir dies viele Teilnehmer, nachdem sie das Erlernte in die Praxis umgesetzt haben. Du wirst ähnliche Erfahrungen machen. Die Auftragsbestätigung. Die Auftragsbestätigung wird von den meisten Unternehmen völlig falsch eingesetzt. Bei den meisten, bei fast allen, ist es eine sachlich nüchterne Auflistung von Leistungen und Positionen. Völlig emotionslos und damit auch nicht ansprechend für den Kunden. Der vertriebsorientierte Ansatz fehlt hier völlig. Hast du schon mal eine größere Anschaffung getätigt? Ein Auto, eine Küche, einen Versicherungsvertrag oder ein Haus? Und wie war das, als du unterschrieben hattest und nach Hause gekommen bist? Hattest du da Zweifel, ob der Kauf so in der Form oder grundsätzlich überhaupt sinnvoll war? Das Auto wäre vielleicht noch für ein Jahr gut gewesen. Die Küchenfronten, vielleicht doch in weiß statt rot. Vielleicht doch einen geringeren Monatsbeitrag für die Versicherung. Und ob das Bauunternehmen wirklich die richtige Wahl war, das zeigt sich dann meist erst später. Man nennt das auch Kaufreue. Der Kunde ist sich unsicher in seiner Kaufentscheidung. Und manchmal erzeugen gute Freunde und Bekannte diese Kaufreue, indem sie sagen, wie, bei dem hast du gekauft? Der ist doch viel zu teuer. Und wenn diese Kaufreue nicht schnell der Sicherheit und Überzeugung für den Kauf weicht, dann kann es später richtig Probleme mit dem Kunden geben. Kann, muss nicht. Naja, zur Not kommst du halt ins Seminar professioneller Umgang mit Reklamationen, Beschwerden und Preisdrückern. Mit einer guten Auftragsbestätigung räumst du diese Zweifel direkt aus und erstickst sie gleich im Keim. Diese Kaufreue gibt es übrigens auch bei kleineren Kaufentscheidungen, wie zum Beispiel bei der Anmeldung im Fitnessstudio oder dem Kauf einer Hose. Egal, in welcher Branche du unterwegs bist, du solltest immer eine Auftragsbestätigung versenden. Insbesondere bei Neukunden und bei großen Summen. In der Auftragsbestätigung gibst du deinem Kunden in den ersten beiden Sätzen das gute Gefühl, alles richtig gemacht zu haben um dann anschließend die üblichen Zahlen, Daten und Fakten aufzuführen. Dies können so Formulierungen sein wie eine gute Entscheidung oder herzlichen Glückwunsch, die deinem Kunden das Gefühl geben, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Aus meinen Seminaren weiß ich, dass viele Teilnehmer sich schwer tun, die gute alte Auftragsbestätigung anders und etwas vertriebsorientierter zu schreiben. Von denjenigen, die es tatsächlich getan haben, habe ich nur positive Rückmeldungen erhalten. Probier es aus und trau dich, ausgetretene Pfade mal zu verlassen. Das Rechnungsbegleitschreiben. Die Rechnung ist, je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist, für lange Zeit der letzte Kontakt mit deinem Kunden. Vielleicht sogar für immer. Ein Haus, ein neues Badezimmer oder selbst ein neues Auto kaufen sich manche Menschen nur einmal im Leben. Getreu dem Sprichwort, der erste Eindruck ist entscheidend, der letzte bleibt, solltest du mit der Rechnung nochmal ein Ausrufezeichen setzen, mit dem du im Gedächtnis deines Kunden haften bleibst. Und genau genommen ist es nicht die Rechnung, sondern das Begleitschreiben zur Rechnung. Viele meiner Seminarteilnehmer sehen die Rechnung als ein offizielles Schreiben, welches zum Finanzamt geht oder in vielen Abteilungen eines Unternehmens weitergereicht wird und wollen deshalb keine zusätzlichen Texte außer dem Rechnungstext darauf schreiben. Und oft genug ist auf der Rechnung auch gar kein Platz für irgendwelche weiteren Texte. Sehr oft haben Mitarbeiter auch wenig bis gar keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Aufbau von Rechnungen, da diese von der Software automatisch aus den Angeboten erzeugt werden. Ein separates Begleitschreiben kann aber in jedem Unternehmen zusätzlich erstellt und ausgedruckt werden. Aber was soll denn nun in das Begleitschreiben hinein? Werfen wir doch vorab nochmal einen Blick auf die Funktion der Rechnung. Bei der Rechnung geht es darum, dass du von deinem Kunden Geld haben möchtest für deine geleistete Arbeit. Und je höher der Rechnungsbetrag ist, umso mehr wird der Kunde sich bewusst oder unbewusst fragen, ob das viele Geld gerechtfertigt ist für das, was er erhalten hat. Und damit dein Kunde nicht auf dumme oder besser kritische Gedanken kommt, solltest du ihm nochmal kurz verdeutlichen, was er für sein Geld erhalten hat. Die Autowerkstatt hat ihm mit der Reparatur die Mobilität zurückgegeben. Als Fotografin hast du vielleicht den schönsten Augenblick des Lebens festgehalten oder mit den Bewerbungsfotos für einen Karrieresprung gesorgt. Und mit dem neu gestalteten Garten oder der neuen Terrasse kann dein Kunde sich künftig das Geld für den Urlaub sparen, denn den kann er demnächst in seinem Garten oder auf seiner Terrasse genießen. Und mit einem guten Seminar bist du künftig erfolgreicher bei deinen Kunden. Die Mahnung. Auch eine Mahnung kannst du kundenorientiert schreiben. Aber warum solltest du das tun? Schließlich hast du doch Anspruch auf dein Geld für deine geleistete Arbeit. Und warum mit Zahlungsverweigerern noch nett umgehen? So ist zumindest recht häufig der Tenor in meinen Seminaren. Es gibt ein paar gute Gründe, dies dennoch zu tun. Damit keine Zweifel aufkommen. Wer seine versprochene Arbeit geleistet hat, hat Anspruch auf sein Geld und nicht erst nach 3 Wochen, sondern zum vereinbarten Zeitpunkt. Punkt. Nun zu den Gründen, trotz allem nett zu sein. Was ist denn bei den meisten Kunden, die ihre Rechnung nicht bezahlen, der Grund dafür? Am häufigsten höre ich von meinen Teilnehmern, vergessen. Und wenn jetzt dein Kunde die Rechnung nur vergessen hat, könnte man dann nicht einfach nur mit einem humorvollen Text und einem Augenzwinkern die Mahnung formulieren, so nach dem Motto, das kann ja mal passieren, man kann. Und selbst die zweite und, wenn es sie gibt, auch die dritte Mahnung, kann man freundlich und dennoch deutlich und bestimmt formulieren. Du sollst nicht wachsweich formulieren und deine Botschaft verwässern, sondern schon so deutlich schreiben, dass dein Kunde auch weiß, was Sache ist. Und das geht eben auch in einem freundlichen Ton. Genug Beispiele hast du ja im Seminar gesehen. Bitte denke daran, dir die gesamten ca. 20 Mahntexte per E-Mail bei uns anzufordern. Suche dir dann die besten heraus, die Texte, die dir am besten gefallen und auch am besten zu deinem Unternehmen passen.
Kundenorientierte Standardbriefe, kein Gegensatz.
Das perfekte Schreiben ist das, was individuell und persönlich auf den Kunden abgestimmt ist. So wie ein echter Liebesbrief halt. Und natürlich kenne ich die Stimmen, die jetzt sagen, dafür haben wir keine Zeit. Und natürlich hast du recht. Zeit ist schließlich auch knapp. Und darum geht es auch gar nicht, jedes Schreiben komplett neu zu formulieren. Und doch wirst auch du vermutlich jeden Tag vor genau diese Aufgabe gestellt, wenn du mal eben eine E-Mail-Anfrage beantwortest. Hier wirst du wahrscheinlich auch heute schon individuell formulieren. Die Frage ist doch nur, altbacken und Standard oder kundenorientiert und mit Aussagekraft? Insbesondere bei den immer wiederkehrenden Schreiben, wie Begleitschreiben für Angebote, Rechnungen und Mahntexte, geht es darum, Formulierungen zu finden, die du immer wieder versenden kannst, ohne großartig Dinge verändern zu müssen. So wie heute auch schon. Mit dem großen Unterschied, dass die Schreiben künftig moderne und kundenorientierte Formulierungen enthalten und beim Leser auffallen. Standard im Sinne von immer wieder in der gleichen Form zu verwenden, ja. Im Sinne von langweilig und altbacken, ein ganz klares Nein. Überarbeite deine Standardschreiben, die du immer wieder benötigst, und peppe sie mit pfiffigen und modernen Formulierungen auf. Und sie werden gelesen, weil sie für deinen Leser komplett neu sind. Eines ist aber auch klar, auch dieses Erstellen von kundenorientierten Schreiben kostet Zeit. Die Frage ist doch, bist du bereit, diese Zeit für deine Kunden zu investieren? Ist dein Kunde dir das wert? So wie du dir für einen lieben Menschen Zeit für einen Liebesbrief nimmst oder eben auch nicht, diese Entscheidung liegt bei dir. Schreibe mir deine Erfahrungen mit deinen neuen Schreiben gerne an cesinski@der-unternehmercoach.eu. Und nun viel Spaß beim Überarbeiten deiner Schreiben, egal ob Brief oder E-Mail. Und dann natürlich ganz viel Erfolg damit bei deinen Kunden, wünscht dir Heiko T. Cesinski.